Genau, ich will nichts verkaufen sozusagen, sondern nur was vorstellen. Jedenfalls hier habe ich nichts, das ich für die Helden verkaufen könnte. Es ist ein E-Book, und es ist von der Geschichte hier auch als E-Book extra konzipiert. Insofern, dass es ein interaktives Buch ist, bei dem der Leser die Möglichkeit hat, immer zwischen den verschiedenen Perspektiven selbstständig hin und her zu blättern und zu gucken, welcher er jetzt gerade folgt. Deswegen fange ich jetzt auch mit Kapitel 14 an, gehe dann mit Kapitel 1 weiter und lese dann bei Kapitel 19 weiter. Nee, ich fange mit Kapitel 34 sogar an. Es wird Zeit, sagen sie. Zeit, den schützenden Kokon der Klinik zu verlassen und sich wieder dem Leben zu stellen. Dem Leben, das ich meinem Vater genommen habe. Wissen Sie dort im Heim, wer ich bin? Keine Antwort. Meine Tasche liegt gepackt neben mir auf der Rückbank. Klaus, der Sozialarbeiter, der die Vormundschaft über mich hat, parkt den Wagen, steigt aus und öffnet mir die Tür. Nur Mut, Jan, du schaffst das schon. Ich muss aussteigen, ob ich will oder nicht. Irgendwo muss ich leben, und es ist meine Schuld, sonst nirgendwo hin zu können. Klaus hilft mir aus dem Wagen, schließt die Tür. Auf geht's. Er legt die Hände auf meine Schultern und schiebt mich wie einen Einkaufswagen durch einen Vorgarten zum Eingang. Sie wissen es alle, ist mein erster Gedanke. Sie lungern im Flur und glotzen mich an. Es gibt keinen Winkel, in dem ich mich verkriechen kann. Ich lasse mich durch den Flur schieben, triefender Fettklops, elender Scheißhaufen. Ich kann sie hören, ihre Gedanken. Ich bin der Neue. Das ist ja ein Weichei, sagt einer laut. Er ist groß und so breitschultrig, als trainierte er seine Muskeln jeden Tag. Die anderen stimmen ihm murmelnd zu. Bloß nicht hinschauen. Wenn ich sie nicht beachte, sehen sie mich nicht. Was hast du denn erwartet, höre ich. Der ist schließlich erst 13. Den Blick geradeaus. Lass sie reden. Die Stimmen werden leiser, schlurfende Schritte. Nur einer der Jungen bleibt stehen. Einer, der sich zweimal hinter mir verstecken könnte. Hallo Minky, alles klar? Fragt Klaus ihn. Doch der Junge starrt mich stumm an, als hätte ich grüne Haut und Antennen auf dem Kopf. Was glotzt du so? Blaffe ich ihn an. Keine Reaktion. Klaus fasst mich noch fester um die Schultern und schiebt mich in ein Büro. Helden drücken sich nicht an die Wand. Sie verkriechen sich nicht in sich selbst und sie verschränken die Hände nicht, als wollten sie sich vor aller Welt verstecken. Für mich ist Jan ein Held. Immerhin hat er gewagt, was ich mich nicht traute, hat Stärke bewiesen und beendet, was ihm auf die Eier ging. Er schaut unsicher in alle Richtungen, als er durch die Tür kommt, duckt sich, als könne er mit seinem Kopf gegen die Decke stoßen. Dabei misst er höchstens 1,40 Meter. Bei jedem Geräusch zuckt er zusammen. Wenn das so weitergeht, wird er hier nicht viel Freude haben. An die Geräusche muss er sich gewöhnen. Stille ist in unserer Welt ein Luxus. Ich stehe mit den anderen im Flur. Wir alle sind neugierig auf ihn. Jan tut, als bemerkte er uns nicht. Er sieht uns nicht an. Er sieht Jochen nicht an, den Direktor, der ihm am Eingang die Hand schüttelt. Er sieht nicht Klaus, den Sozialbeamten, der hinter ihm durch die Tür kommt und ihn an eingesunkenen Schultern hereinführt. Helden sehen anders aus. Das ist ja ein Weichei, sagt Dennis enttäuscht. Die anderen stimmen ihm murrend zu und verziehen sich. Was hast du erwartet? Fragt Tommy. Der ist schließlich erst 13. Nur ich bleibe stehen und starre auf den Neuen. Ich werde mein Zimmer mit ihm teilen müssen. Ich bin ein Jahr älter als er, doch er ist größer als ich. Er ist so fett, dass sich seine Brüste wie Titten unter dem Pullover abzeichnen. Klaus schiebt Jan den Flur entlang. Er kennt den Weg. Hallo Minky, grüßt der Sozialarbeiter. Alles klar? Bestimmt lächelt er mir zu, aber das sehe ich nicht. Ich stiere auf Jan, dessen Augen unruhig blitzen, der seinen Mund zusammenkneift und mich mit schmalen Lippen angiftet. Was glotzt du so? Das klingt schon eher nach einem Helden. Klaus wartet keine Antwort ab. Er schiebt Jan in Jochens Büro und schließt die Tür hinter sich. Zusätzlich zu diesen beiden Perspektiven der Jungen, die sich in dem Heim kennenlernen, gibt es zwei weitere Perspektiven. Das eine ist die Perspektive des Jan, der sich in seine Fantasie zeichnend begibt. Das Buch hat also nebenbei, ach, wenn ich es denn jetzt hier auch finde, zwischendurch immer so hübsche Manga-Zeichnungen drin. Die lege ich hier mal her. Zwei so zum Aussehen. Und die vierte Perspektive ist eine Geschichte, die der Protagonist von eben, der Jonas, geschrieben hat. Oder der Miki geschrieben hat, der immer seine Fantasy-Geschichten schreibt und entsprechend in einer dieser Fantasy-Geschichten sein eigenes Leben beschreibt. Daraus jetzt noch einen kleinen Ausschnitt. Und wenn ich überziehe, spielst du höflich. Die Flete waren Kanäle, die durch den Schatten der hohen Häuser nie die Sonne sahen. Statt Arbeit gab es Seuchen, die Menschen hungerten, während in den Speichern das Korn verschimmelte. Bananen und Orangen verfaulten und die Köstlichkeiten fernerer Länder lagerten. Je mehr Waren verdarben, desto höher wurde ihr Preis. Und umso weniger Menschen gab es, die sich die teuren Lebensmittel leisten konnten. Über dem dunklen, kalten Wasser lag der Geruch von Verwesung und in den Gittern der Schleusen verfingen sich täglich Leichen, die von den Schergen der Regierung mit langen Stangen aus den Fleten gefischt wurden. Hier lebte Minky Grant und stieg durch die zerbrochenen Scheiben der Speicher, um von dort die faulenden Güter zu stehlen und an das hungernde Volk zu verteilen. Wen haben wir denn da? Seine Sensoren hatten versagt. Schnell steckte Minky Grant sich noch den Rest einer schon braunen und matschigen Banane in den Mund, bevor er sich umdrehte. Vor ihm stand Klaatus, einer der mächtigsten Schergen, verrufen auf seiner Brutalität und unter den Bewohnern der Flete gefürchtet. Er klopfte ruhig seinen Stab in die linke Hand. Bereit, ihn jederzeit gegen Minky Grant zu erheben und ihm mit einem tödlichen Strukturstrahl den Körper zu zerfetzen. »Ach, Klaatus«, antwortete Minky Grant, lächelte siegesgewiss. »Zahlt der Herr der Flete so gut, dass du dich nicht schämst, das faule Obst zu bewachen? Wem tut es weh, wenn ich es an die Armen verteile?« Er wühlte nach dem Perlmuttknopf in seiner Tasche und vergewisserte sich, an welcher Stelle die Risse zwischen den Dachziegeln des Speichers genug Licht durchließen. Um an den besten Platz zu kommen, müsste er an Klaatus vorbei, aber das würde er mit einem schnellen Haken schaffen. Der Scherge war groß, aber unbeweglich. Und ohne seinen Strukturstrahl wäre er ein Nichts. »Du hast Glück«, höhnte Klaatus. »Der Herr will dich lebend.« Was für ein jämmerlicher Koloss er war. Nichts an ihm war mächtig, außer der blauen Kobaltrüstung. Sie spiegelte sich im Sonnenlicht, und wenn es Minky Grants Glück erlaubte, würde schon diese Spiegelung ausreichen, um seine Kräfte zu aktivieren. »Er bekommt mich tot oder gar nicht.« Minky Grant ging zwei kurze Schritte auf Klaatus zu, den Strukturstrahl immer im Blick. Bei der kleinsten Zuckung des Hünen musste er zur Seite springen. Klaatus blieb regungslos stehen. Er wartete ab, bis Minky Grant ihm nahe genug wäre, nur die Hand auszustrecken. Der blickte nach rechts, setzte einen Fuß in Klaatus Richtung und dann mit einem blitzschnellen Haken an Klaatus vorbeizuhuschen. Eine kleine Täuschung, nur aber bei der riesenhaften Unbeweglichkeit des Schergen ausreichend, wenn... Ausgerechnet in diesem Moment stieß der Junge mit seinem Fuß gegen eine Kiste, stolperte, geriet ins Straucheln und fiel Klaatus vor die Füße.